Wie gesagt, ich habe dieses Buch gelesen und fühlte mich mehr oder weniger zu Hause. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich habe da so ein fremdes Objekt, was ich irgendwie betrachte und denke, ah ja, mal gucken, wie ich mich da zurechtfinde, sondern ich hatte das Gefühl beim Lesen, da kennt jemand meine Welt, kennt jemand meine Sprache, kennt jemand meine Eltern ein Stück weit. Und vieles kam mir sehr vertraut vor.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt: die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, weil dieses Thema oder diese Art des Themas hatten wir bislang noch gar nicht im Podcast. Ich bin auf einen Film aufmerksam geworden, der auf Basis eines Buches, eines Bestsellers verfilmt wurde. Und das Besondere, nicht nur der Inhalt, über den wir gleich sprechen, aber er spielt auch in meiner Heimat in der Nähe von Hoyerswerda. Es sind ungefähr 60 Kilometer von dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Das Buch und auch der Film heißt »Mit der Faust in die Welt schlagen«. Es geht ganz grob um die ostdeutsche Provinz um die Jahrtausendwende. Da wachsen die Brüder Philipp und Tobias auf und irgendwie spielt sich's ab zwischen dem Scheitern der Eltern, dem Unvermögen der Lehrer und irgendwie auch der Verlockung rechtsradikaler Freizeitabenteuer. Und um was es genau geht und warum es auch mich so berührt hat, darüber spreche ich heute mit der Regisseurin Konstanze Klauer. Liebe Konstanze, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Liebe Konstanze, wir wollen über vieles sprechen. Wir wollen über dich sprechen. Wir wollen über den Film sprechen. Wir wollen auch auf deinen Blick auf die aktuelle Situation in Ostdeutschland sprechen. Und in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich natürlich ganz viel über dich erfahren und ich fand es so spannend, weil der Film und du, ihr habt ja gewisse, oder irgendwie schließt sich so ein kleiner Kreis. Und bevor wir auch über dich zu sprechen kommen oder auf dich zu sprechen über den Film, ist es ja so, dass dieser Film oder wo sich der Kreis schließt, zeigt sich am deutlichsten, dass der Film in dem Haus auch spielt, in dem du selbst 5 Jahre gelebt hast. Und ich habe es gerade schon angedeutet, es geht um eine Zeit. Im Osten nach der Wende sind so die Themen Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Wir kommen aus den, wie man immer so sagt, Baseballschlägerjahren. Es ist geprägt von Rassismus, rechter Gewalt. Und du schaffst ja diesen Film, über den wir gleich sprechen wollen. Klar, du zeigst es als Beispiel einer einzelnen Familie, aber trotzdem stecken da so allgemeingültige auch Erfahrung drin. Wie würdest du denn auf diese besondere Zeit auch in deinem Leben, welche Rolle spielt diese Zeit und wie würdest du sie für dich ganz persönlich beschreiben?
Also ich sage mal gerne zu dieser Zeit, dass es für mich sehr, sehr lange oder dass ich sehr, sehr lange davon ausgegangen bin, dass es etwas sehr Individuelles ist, was mir dort passiert ist. Also dass dieses Aufwachsen mit Eltern, die in den 90er Jahren vor allem, also bei mir sind es die 90er, im Film sind es die 2000er, weil es in dem Roman auch die 2000er sind. Ja, die habe ich ja damit verbracht und erlebt, wie meine Eltern versucht haben, sich so eine neue Existenz aufzubauen und sich vielleicht auch erstmal so einen Traum zu erfüllen, den wahrscheinlich die meisten jungen Familien haben von Eigenheim und 2 Kinder, die im Grünen aufwachsen. Also so ein erstmal sehr klassisches, klischiertes Bild. Und bin sehr früh damit irgendwie in Kontakt gekommen, dass es schwierig war. Also, dass das Geld gefehlt hat, um dieses Haus fertig zu bauen. Ich habe dort 5 Jahre gelebt, aber es hat auch 5 Jahre gebraucht, das überhaupt erstmal zu bauen. Mein Vater hat das mehr oder weniger, so wie es im Film auch heißt, 5 Jahre Marke Eigenbau. Also er hat es alleine gebaut. Er hatte natürlich Freunde, die ihm geholfen haben. Aber das Geld hat gefehlt, um es bauen zu lassen. Ehrlich gesagt habe ich das als Kind aber auch nicht irgendwie in ein Verhältnis gesetzt oder gedacht, oh, mein armer Vater, der muss jetzt hier ackern und schuften, sondern es war halt die Normalität und es war schön. Also ich sag auch immer gerne dazu, das waren sehr glückliche Jahre auch meiner Kindheit, die ich auf dieser Baustelle verbracht habe mit meinem Bruder. Das war auch ein Abenteuerspielplatz. Ja. Aber meine Eltern sind halt beide irgendwie davon betroffen worden. Mein Vater hat früh seine Arbeit verloren und hat sie tatsächlich dann auch nicht mehr wieder, also hat keine feste Stelle mehr bekommen ab, naja, ich glaube, es waren schon so die späten 90er. Hat in der Baubranche gearbeitet, war Diplombauingenieur. Meine Mutter hat die Umschulung gemacht, klassischerweise ist in eine andere Stadt gegangen, kam nur an den Wochenenden nach Hause, hat versucht, sich trotzdem nebenbei um die Kinder zu kümmern. Mein Vater ist dem Alkohol sehr verfallen. Also diese ganze Problematik, dachte ich anfangs, das wäre irgendwie, dann kam natürlich die Scheidung, wäre was sehr Individuelles, obwohl es meinen Freundinnen auch nicht wirklich anders ging. Also es war auch irgendwie normal, dass man sich auf Väter nicht verlassen kann, dass Mütter alleinerziehend sind, schuften, müde sind, wenig Zeit für einen haben. Ja. Ne? All diese Geschichten, dass man sich sehr früh ein Stück weit abnabeln musste. Ich bin auch früh ausgezogen, dass man irgendwie früh arbeiten gehen musste, sich sehr viel um sich selbst kümmern musste. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann mit dem Studium im Westen, was tatsächlich vielen Ostdeutschen so geht, zum ersten Mal aufgefallen ist, dass es da wirklich einen sehr großen Unterschied gibt zwischen der Generation Ost und der Generation West. Und das fand ich total spannend, weil es so einerseits habe ich so meine besten Freunde dort gefunden, mit denen ich nach wie vor befreundet bin und es so einen sehr ähnlichen Kanon gibt über welche Musik hört man, welche Bücher liest man, welche Klamotten zieht man an. Aber was tatsächlich sehr oft unterschiedlich ist, ist die Herkunft der Eltern oder ist das Elternhaus, was ein anderes ist. Und das habe ich dann schon erlebt, dass es Eltern gibt, auf einmal gab, auf die man sich verlassen konnte, die regelmäßig auftauchten, die zusammen waren, die Geld hatten, die ein Stück weit auch so einen Einfluss genommen haben durch ein eigenes berufliches Netzwerk, zum Beispiel den Kindern so einen Weg in eine Zukunft zu ebnen. Und das war mir völlig neu. Also es war, ich komme jetzt nicht nur aus einem reinen Arbeiterhaushalt, also meine Eltern haben ja auch studiert und es gibt einen großen Teil meiner Familie, die irgendwie Germanisten sind und die natürlich auch irgendwie, also die jetzt nicht alle völlig weltfremd sind. Aber dass es so diese sehr direkten Vernetzungen gab, das habe ich eigentlich da erst erfahren und habe mich angefangen, damit auseinanderzusetzen mit meiner Generation Ost und festgestellt, das, was ich da so erlebt habe und eben als sehr individuell empfand, ist eigentlich die Erfahrung, ja, oder eben eine Kollektiverfahrung von sehr, sehr, sehr vielen. Und das habe ich jetzt auch im Zuge des Films gemerkt, wie viele nach den Screenings auf mich zugekommen sind und eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht haben. Auch vor allem tatsächlich die, die mittlerweile im Westen leben, das sind viele. Ja. Und die das, für die es manchmal sogar noch wichtiger ist, vielleicht gerade, weil sie aus einem Abstand heraus eine andere Reflexion haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder es vielleicht auch schon getan haben, dieses Trauma anzugehen. Mhm. So. Ja.
Ich finde es total spannend, weil uns beide trennen 3 Jahre. Du bist, wenn ich das sagen darf, 85er Jahrgang, ich 88er. Und es ist interessant, wenn ich habe in Dresden studiert und dann auch da auch meine engsten Freunde und wir machen einmal mehr so einen Ausflug und irgendwie haben wir dann verbindet uns unsere Geschichte und die Herkunft. Und es ist interessant, das, was du sagst, was man vielleicht so als Einzelperspektive hatte, wenn man ins Gespräch kommt und sagt, nee, hier ist irgendwas Strukturelles. Das sind ja ganz unterschiedliche Sachen, aber einfach die Art und Weise der Kommunikation, des Verhältnisses zu seinen Eltern geht ja auch in deinem Film, werden wir gleich drüber sprechen, ja auch ganz stark um die Rolle der Eltern und sozusagen das Zwischen- oder das Spiel miteinander. Das finde ich schon interessant. Und diese, glaube ich, Erfahrung oder dieses Bewusstsein kommt natürlich vielleicht auch erst ein bisschen später. Und du hast es gerade gesagt, wir wollen auch drauf sprechen, vielleicht ganz kurz über dich. Wie gesagt, 85 geboren, bist eben in Sachsen aufgewachsen und bist dann
Berlin.
Aber...
Berlin, das muss ich dazu
sagen. Berlin. Guck, hier steht, ne, das ist dann aber richtig, Berlin. aber bist dann ja auch bewusst in den Westen gegangen, vielleicht, oder in den Westen, aber halt sozusagen in die anderen Bundesländer. Vielleicht magst du einmal kurz sagen, was dich auch beruflich oder studienmäßig so begleitet hat und wie dein Weg bislang aussah.
Also ich wollte ehrlich gesagt gar nicht in den Westen gehen. Das war tatsächlich, weil es für mich total fremd war. Also ich kannte die Städte nicht. Das waren Orte, mit denen ich nichts anfangen konnte. Erstmal so, weil wir die natürlich nie bereist haben und außer vielleicht mal nach Hamburg gefahren oder so. Ne? Aber ich bin zuerst auch nach Dresden gegangen zum Studieren und habe dort erstmal Germanistik ein paar Jahre studiert und fand es da auch ganz toll. Aber für mich war Germanistik nur so ein Übergangsstudium, weil ich noch nicht genau wusste, wie ich das schaffe, entweder an eine Schauspielschule zu kommen oder Musikhochschule. Also ich konnte mich nicht so genau entscheiden, oder will ich schreiben? Und genau da knüpft es wieder an, dass es mir auch keiner sagen konnte oder irgendwie von meinem Elternhaus oder von meiner Familie mir sehr viel Druck gemacht wurde. Ich müsse mich entscheiden, ich müsse wissen, was ich will, und es vielleicht uns da keinen Zugang gab zu, also zu Geisteswissenschaft ja, aber nicht zur direkten Kunst. Also war irgendwie die logische Folge, naja, dann musst du jetzt erstmal Germanistik studieren. Und in Dresden habe ich mich eigentlich sehr, sehr wohl gefühlt und habe mich ausprobiert, bin dann da so ein bisschen in die Jazz-Szene reingekommen, und mein Plan war es eigentlich, da zu bleiben und dann an die Musikhochschule zu gehen. Mhm. Und es hat leider nicht geklappt. Das ist der Grund, weswegen ich dann nach Osnabrück gezogen bin. Okay. Das war die Hochschule, wo ich natürlich überhaupt nicht hin wollte, aber dementsprechend bei dem Vorsingen auch null aufgeregt war und auch alles zeigen konnte, was in mir steckte, mehr oder weniger. Und ich wusste das so, dass das jetzt mein Schicksal ist, da zu leben. Und es war aber auch toll, das muss ich auch dazu sagen. Es war auch richtig schön, dort zu studieren, weil es eben ein Stück weit so eine heile Welt war auf einmal. Also es hat wenig gekostet, das hat aber auch alles funktioniert. Ich hatte einen guten Job, ich hatte gute Freunde. Aber wie gesagt, mir ist dort halt zum ersten Mal sehr stark aufgefallen, wie was für Unterschiede es gibt. Mhm. Ja.
Das heißt, du bist also auch professionelle Sängerin, kann man das
so sagen? Ja, genau. Ich hab zuerst Gesang studiert, und dann bin ich so durch Zufall schon in die Filmszene reingeraten, weil ich einen Freund dann hatte, der jetzt auch mein Mann ist und auch der Kameramann des Films, der in Köln eine Ausbildung gemacht hat, und wirklich über Nebenjobs bin ich erst in der Fernsehbranche gelandet, und habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt und habe lange beides parallel gemacht. Habe dann nach meinem Musikstudium direkt Regie studiert und lange auch eine Band gehabt, eigentlich bis zu meinem Umzug wieder nach Berlin und mehr oder weniger der Arbeit an Kinofilmen und der fehlenden Zeit, die ich jetzt leider nicht mehr habe, um mich richtig um Musik kümmern zu können.
Aber wenn man so auch auf deine Arbeiten bislang schaut, dann beschäftigst du dich ja schon auch stark, unter anderem ja auch mit diesem Film, aber auch mit vorherigen Formaten, mit dem Thema Osten und Ostdeutschland. Woher das kommt, ist relativ klar. Ja. Aber warum dieser Fokus? Was ist für dich da auch die Motivation? Oder warum hast du gesagt, das ist vielleicht das, womit ich mich beschäftigen möchte? Beziehungsweise ist es auch etwas, was du zukünftig machen möchtest? Oder meinst du, da ist auch, sind mal andere Themen dran, in Anführungszeichen?
Es sind natürlich, ich muss es immer dazu sagen, es ist nicht nur so, dass ich mich thematisch damit auseinandergesetzt habe. Ich habe viel im Fernsehbereich gearbeitet und völlig andere Sachen bearbeitet. Ich habe einen Roman geschrieben, ich habe Lieder geschrieben und die den Osten mehr oder weniger gar nicht thematisiert haben. Aber filmisch ist es jetzt schon so, dass sich das jetzt aufgebaut hat. Mein erster Film, Lüchen 92, das war meine Abschlussarbeit, der war 30 Minuten lang. Und es war so, dass ich erstmal sehr, sehr lange so für mich recherchiert habe, für mich gelesen habe und lange überlegt habe, wie ich dieses Thema filmisch verarbeiten kann. Und bin dann eben durch Zufall auf so eine Kurzgeschichte gestoßen, die ich toll fand und das Gefühl hatte, da will ich das mal ausprobieren. Und es war mehr oder weniger wirklich nur eine Regieübung, die sich dann zu einem größeren Projekt entwickelt hat und dann mein Diplomfilm wurde und auch Preise bekommen hat. Aber ich wusste eben auch, okay, das kann es nicht gewesen sein. Ich kann nicht nur 30 Minuten über dieses Thema erzählen, auch noch eher in einem komödiantischen Format, sondern das, was ich eben alles noch zu erzählen habe, möchte ich gerne in einem Langspielfilm und in einem Kinofilm verarbeiten, der auch zugänglicher ist für ein viel, viel größeres Publikum. Weil natürlich ist da ein Stück weit eine Agenda oder die Absicht dahinter, dass ich finde, vor allem im Film, dass es viel zu wenig überhaupt thematisiert wurde, also die Nachwendezeit wurde zu wenig thematisiert, finde ich bisher. Also was mir immer aufgefallen ist, ist, dass es diese Komödien gibt über den Osten oder dass es die Dramen gibt, die sich vor allem in der DDR-Zeit abspielen, meistens dann so bis zur Wiedervereinigung erzählt werden, man hat ein Happy End, man kann, also es ist immer so ein bisschen, ich sag mal, die Siegersicht, ne, dass man gerne den Unterdrückten oder lustigen Ossi erzählt und vor allem dieses Bild aufrechterhält und diese Erzählung, dass es die Erlösung war und für die Ostdeutschen also 89 als Happy End und danach war alles toll und es ist zusammengewachsen, was zusammengehört. Und die Erzählung danach ist natürlich komplizierter, die ist unbequemer und für mich aber die wichtigere Erzählung, weil es natürlich einfach ein hochaktuelles Thema ist, insofern, dass wir merken, mit den Jahren, es spitzt sich weiter zu, die Unterschiede werden eher größer. Die, ich meine, die Zahlen der AfD verwundern immer noch die Menschen und alle denken immer noch, oh mein Gott, woher kommt es denn? Wie kann es sein? Und versuchen sich nach wie vor damit irgendwie rauszureden, dass der Osten demokratieunfähig sei, dass er ein Problem mit Nazis hatte, dass er 68 nicht hatte und sich dadurch irgendwie nicht ordentlich um die Aufarbeitung der NS-Zeit gekümmert hat. Also es gibt so ganz viele Gründe dafür, die sehr, sehr oft nicht mit einem Selbst zu tun haben, wenn ich das ein Selbst mal so die Regierung meine. Und das, und ich, das ärgert mich. Das muss ich einfach so sagen. Es ärgert mich, weil ich das halt einen sehr einseitigen Ansatz finde, weil bestimmt vieles davon auch in gewisser Weise stimmt. Aber ich irgendwie denke, naja, das, was vor allem einfach zu viel, zu wenig vorkommt, nicht nur filmisch gesehen, aber überhaupt medial, ist halt so eine wirkliche ostdeutsche Perspektive. Und ist man ein Einblick in ostdeutsches Leben. Und zwar nicht als Fakten in Form von Statistiken und von einem Gleichstellungsbericht, dass wir sehen, ah ja, es wächst jetzt jährlich, oder ein Einheitsbericht heißt es, glaube ich, dass man Gleichstellung, ein Einheitsbericht, wo man irgendwie lesen kann, wie nähern wir uns zahlenmäßig an, sondern vielleicht vielmehr auch auf die Unterschiede schaut und schaut, okay, wir können nicht sagen, wir gehören ganz selbstverständlich zusammen, weil wir gerade nach 89 zwei völlig unterschiedliche Leben gelebt haben. Nämlich die einen haben ihr Leben mehr oder weniger weitergelebt und die anderen haben ein komplett neues Leben angefangen. Sehr, sehr viele. Es gibt kaum jemanden, selbst wenn es sich in eine positive Richtung gedreht hat, ist es ein neues Leben. Und es ist immer ein Stück weit eine Art von Heimatverlust, Umorientierung auch ein Gefühl von einer Migration vielleicht im eigenen Land. Und diese Themen werden mir zu wenig erzählt. Ich finde eben, dass sie in der Literatur seit ein paar Jahren immer öfter vorkommen. Aber ich finde, im Film kommen sie nach wie vor so gut wie gar nicht vor. Und letzten Endes war das meine Motivation zu sagen, ich möchte mit der Faust in die Welt schlagen. Ja. Ich habe dieses Buch gelesen, tatsächlich schon bevor ich Lüchen 92 gedreht habe und hatte da schon die erste Idee und dachte, oh, ich finde mich so doll, also ich finde meine eigene Geschichte da so doll wieder. Plus all das, was ich erzählen wollte, auch mit der Radikalisierung und dem Bogen nach 2015, dass ich da schon die Idee hatte, okay, ich könnte mir vorstellen, es könnte der Kinofilm sein.
Ja.
Ja.
Ich finde es spannend, weil ich habe gerade noch mal in einer Kritik über den Film stand, dass eine der Stärken in deinem Film ist, dass er nicht versucht, Antworten zu geben, sondern einfach beobachtet. Ja. Und das sagtest du ja auch gerade, dieses Raum geben und Dinge einfach wahrnehmen und feststellen und anerkennen, dass es so ist, ohne eine schnelle Lösung oder eine schnelle Antwort drauf zu finden, sondern ihnen den Raum zu geben. Das, finde ich, macht dieser Film so laut und so leise und so ganz deutlich. Und jetzt wollen wir aber auch über den Film sprechen, weil alle, die ihn nicht gesehen haben, denken sie, jetzt wann kommen wir denn endlich dazu? Also du hast schon gesagt, oder ich habe es ja auch schon gesagt, mit der Faust in die Welt schlagen, es geht um ein Brüderpaar, das habe ich am Anfang schon gesagt, wachsen auf in einem ostsächsischen Dorf. Und es sind so, ja, es sind die Themen, die, glaube ich, viele beschäftigen. Die Mutter fährt irgendwie mit dem Rad zur Nachtschicht, weil Auto kaputt. Der Vater ist irgendwie länger Zeit weg in Süddeutschland, verliert dann auch seine Arbeit. Und die Jungs müssen ja sich so ein bisschen ihre eigene Welt bauen und selbst zurechtkommen. Und es sind natürlich die Folgen, die Tendenzen, die Einflüsse, sie treffen auf ja Rechtsradikale. Also es sind so Schwingungen da, die, glaube ich, eine Realität von damals beschreiben, die man, glaube ich, gar nicht so richtig nachvollziehen kann, wenn man sich nicht mit dieser Materie auseinandersetzt. Und wie das klingt, und um euch auch einen kleinen Einblick zu geben, hören wir jetzt mal ganz kurz in den Film rein.
Mein Vater hat den ganzen Scheiß hier gelassen. Richtig gutes Werkzeug aus DDR-Zeiten. Nicht so ein Billigkack, den du neu zu kaufen kriegst.
Und wo ist dein Vater jetzt?
Fickt sich durch Polen.
Polen meinem Vater auch die Arbeit weggenommen.
Was machen die
jetzt? Jetzt schreibt er ständig Bewerbungen, die alle wieder zurückkommen. Mein Bruder fängt die Post immer ab, damit er sich nicht aufregt. Macht er aber trotzdem.
So eine Scheiße. Aber deine Mutter ist doch die Krankenschwester, oder?
Ja.
Verdient ihr doch gutes Geld. So was die uns hier für eine Milch zahlen, ist echt ein Witz.
Ich würde aber nicht wundern, wenn die bald verreckt. So müde, wie sie immer ist.
Und liebe Konstanze, du hast schon gesagt, es basiert ja auf dem Roman von Lukas Rietschel, der, glaube ich, 2018 entstand oder erschienen ist. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz einordnen, warum das Thema, aber warum vielleicht auch gerade dieses Buch und was war dir besonders wichtig, wenn es dann in die filmische Umsetzung kam? Also es ist ja auch nicht, ich habe das Buch auch gelesen, es ist ja auch nicht eine 1:1 Übersetzung, sondern du hast ja deinen eigenen Stil reingebracht. Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich habe, wie gesagt, ich habe dieses Buch gelesen und fühlte mich mehr oder weniger zu Hause. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich habe da so ein fremdes Objekt, was ich irgendwie betrachte und denke, ah ja, mal gucken, wie ich mich da zurechtfinde, sondern ich hatte das Gefühl beim Lesen, da kennt jemand meine Welt, kennt jemand meine Sprache, kennt jemand meine Eltern ein Stück weit. Und vieles kam mir sehr vertraut vor. Und was ich an Lukas' Sprache auch sehr mag, ist, dass er sehr beschreibend ist. Also er dringt wenig in die Köpfe der Figuren ein, sondern er findet dafür sehr auch visuell starke Bilder schon, die mir ein Gefühl gegeben haben für die Atmosphäre, für die Figur. Was mir, glaube ich, aber wichtig war von Anfang an, ist, ich hab dann Lukas angeschrieben und gefragt, ob die Rechte noch frei waren. Die waren zum Glück noch frei, weil sich Lukas gewünscht hat, auch, dass das jemand verfilmt, der dazu einen sehr persönlichen Zugang hat und einen direkten Zugang und es nicht einfach von irgendjemanden gemacht wird, der vielleicht eben am Ende sich dann doch auf Klischees konzentriert. Ich habe Lukas auch gesagt, ich will mich von Anfang an auf die Familiengeschichte konzentrieren. Ich fand, das ist die unerzählte Geschichte. Es gibt in dem Roman, der ist in 3 Büchern unterteilt, die ersten beiden Teile betrachten eben mehr diese Familiengeschichte von dem Aufwachsen über dann mehr oder weniger diesen langsamen Abstieg. Und der dritte Teil beschäftigt sich sehr mit der Radikalisierung des einen Bruders. Und das fand ich aber unten. Also ich fand das tatsächlich so ein Teil des Romans. Ich dachte, das ist was ich schon kenne. Also ich, vielleicht viele andere nicht, aber für mich war das so eine Wiederholung von einem Klischee, wo ich dachte, genau das möchte ich gerne mal nicht erzählen oder wenn nur anreißen, sondern ich möchte wirklich gerne mal diesen Schwerpunkt auf dieses Aufwachsen konzentrieren, auch wenn es vermeintlich erstmal bedeutet, es ist sowas, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, die langweiligere Geschichte, weil actionreicher natürlich ist, wenn ich Nazis dabei zuschaue, wenn sie permanent irgendwie Scheiße bauen und Flüchtlingsheime anzünden oder sich prügeln mit Syrern oder. Das habe ich alles Lukas erzählt und der fand es gut. Der wir haben uns sehr gut verstanden. Er hat auch ein Stück weit, haben wir da eine sehr ähnliche Sprache gesprochen, schauen ähnliche Filme, lesen ähnliche Bücher. Und ich habe ihm aber auch gesagt, dass ich eine größtmögliche Freiheit haben will, was dieses Adaptieren angeht. Und zwar einerseits, weil ich der Meinung bin, dass eine Literatur Verfilmung oder ein Film hat einfach andere Regeln als ein Roman. Und ich glaube, es gibt genug filmische Beispiele, wo versucht wird oder geglaubt wird, dass man sich auf eine Dramaturgie eines Romans verlassen kann und dann enttäuscht wird, dass es nicht funktioniert. Deswegen dachte ich, ich will mich dieser Welt bedienen, aber ich will dem Film schauen, was für den Film am besten ist. Und das bedeutet auch, dass die Geschichte sich ändert. Interessanterweise ist es jetzt, dass sehr viele sagen, sie finden, dass der Film sehr ähnlich ist zum Buch, obwohl ich glaube nur noch 30% oder so also plotmäßig 1:1 ist, wenn überhaupt. Aber das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass es vielleicht tatsächlich geklappt hat, diese Atmosphäre zu transportieren, wo sich wie viele wieder finden. Naja, und dann war es ein Stück weit so, dass in diesem ganzen Drehbuchprozess dann leider mein Vater gestorben ist und das auf einmal wahnsinnig persönlich wurde, was vorher gar nicht so sehr beabsichtigt war. Also ich war eigentlich froh, dass ich nicht meine eigene Biografie erzählen muss, sondern mich ein Stück weit daran bedienen kann. Das ist im Endeffekt auch so geblieben, aber es wurde schon nochmal ein persönlicheres Thema. Und dass wir dann in dem Haus gedreht haben, war auch nicht beabsichtigt, sondern war tatsächlich so ein Budgetgrund. Ja. Wir haben einfach nicht so viel Geld gehabt und brauchten ein Haus, was man in verschiedenen Bauzuständen erzählen kann und wo man sehr lange drin sein kann als Szenenbild, vor allem um es umzubauen. Und das kostet natürlich wahnsinnig viel, wenn man sich da irgendwie so ein Haus anmieten will. Und das war ein totales Geschenk. Und für mich war es halt auch ein Geschenk, weil ich letztendlich beim Schreiben immer dieses Haus im Kopf hatte und sehr wenig an meiner Inszenierung verändern musste, weil die Wege alle blieben.
Ja. Aber was hat es mit dir gemacht? Also ich stelle mir das wahnsinnig emotional vor. Ich sage schon mal, wenn ich an mein Elternhaus zurückdenke und irgendwann mal denke, gut, wenn sie nicht mehr da sind, dann verkauft man es vielleicht irgendwann. Papa nicht zuhören, aber vielleicht wird es irgendwann so sein, aber kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es dann ist, so einen intensiven Film zu konzipieren, wissend, dass man das dann im eigenen Elternhaus machen wird. Also wie ging es denn damit?
Naja, es war ja Schritt für Schritt. Das Drehbuch war schon fertig, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe. Und wir haben, also ich habe halt parallel dazu habe ich das Haus ausgeräumt, gar nicht mit dem Hintergrundgedanken, da werden wir jetzt drin drehen, sondern mit dem Gedanken, wir werden es verkaufen, weil ich will da nicht drin wohnen und mein Bruder hat ein eigenes Haus, der will auch nicht drin wohnen. Ja. Und es ist natürlich mit so viel eher negativen Erinnerungen behaftet, dass wir dachten, das tun wir uns ganz bestimmt nicht an, hier irgendwie einzuziehen. Insofern, genau, war das ein Gedanke, der jetzt meinen Schreibprozess überhaupt nicht beeinflusst hat, sondern es kam eben dann mit der Zeit, also die Finanzierung dauert ja eine Weile und die war dann eben irgendwann fast geschlossen und uns fehlte einfach noch Geld. Und deswegen habe ich gedacht, habe es einmal angeboten, in die Runde geworfen, war nicht so glücklich damit und dann hatte ich aber nochmal ein halbes Jahr Zeit. Also es war ein Prozess. Ja. Und dann war es tatsächlich so, dass ich das Drehen in dem Haus total toll fand, weil es ist ja nicht so, dass man sich dann beim Dreh selber die ganze Zeit nur auf diese Geschichte konzentriert, sondern es ist ja, der Dreh selber ist ja oft sehr technisch. Da rennen 40 Menschen rum. Es ist wie ein großes Ferienlager, was da auf einmal aufgebaut wird. Und ich fand es toll, weil dieses Haus so eine Art, ja, frischen Anstrich bekommen hat. Und es war so ein bisschen, als würde ich da wieder einziehen. Und klar, auch von der Geschichte her sind wir auch nochmal in diese Zeit zurückgesprungen. Ja. Und also ich fand, es hatte was, ehrlich gesagt, was sehr Versöhnliches. Ich mochte das. Mein Bruder kam auch öfter vorbei mit seinen Kindern und hat uns einmal besucht bei den Dreharbeiten. Meine Mutter war auch mal da. Und ich dachte irgendwie, ist doch schön jetzt so, also im Endeffekt, ich weiß, ich will da nicht drin wohnen und halte jetzt aber auch nochmal was fest, was dann so für die, ein Stück weit auch für die Ewigkeit bleibt und als Erinnerung bleibt. Und war jetzt auch, also es ist immer noch nicht verkauft, aber tatsächlich hat es eher was Versöhnliches bekommen, das mochte ich.
Richtig schön, ja. Mhm. Und eine Sache fand ich spannend. Du hast im Interview gesagt, dass es dir wichtig war, dass der gesamte Cast, also alle Menschen, die da mit beteiligt waren, in gewisser Weise, also nicht in gewisser Weise, sondern ostsozialisiert sind, damit auch jeder so seine eigene Geschichte mit einbringen kann und auch gewisses Bedürfnis, vielleicht diese zu erzählen. Warum war dir das wichtig?
Na, ich habe gemerkt, dass es denen wichtig ist. Also ich habe gemerkt, das war mir am Anfang vielleicht gar nicht so wichtig oder gar nicht so klar, dass wenn wir SchauspielerInnen anfragen, dass es da sehr oft ein großes Interesse gab für das Thema. Und auch da wieder, jeder mehr oder weniger seine eigene Geschichte erzählen konnte. Also jedenfalls diejenigen, die aus dem Osten kamen. Also erstmal war es mir eher von der Sprache wichtig. Ich wusste, ich will das sehr realistisch drehen und ein bisschen dokumentarisch drehen und möchte sehr authentisch und möglichst nah sein. Und das heißt, dass ich mit Dialekt arbeiten will, gar nicht, ich will den keinen aufdrücken. Also mir war es wichtig, dass ich denen nicht sage, so, ihr müsst jetzt alle Sächsisch lernen, weil wir drehen hier in Sachsen, sondern ich habe das bewusst diesen Ort auch ein bisschen offen gelassen. Man sieht es, wenn man hinschaut, man hört es auch immer mal, wo es ungefähr spielt, aber es soll gar nicht zu sehr thematisiert sein. Genauso ist es ja auch, also können wir später auch nochmal drüber reden, dass auch der Osten nicht zu sehr thematisiert wird. Es könnte mehr oder weniger irgendwo in der Provinz spielen. Aber für mich war eben das wichtig, dass es authentisch ist, authentisch klingen soll. Und dafür muss jeder auch seinen eigenen Dialekt sprechen. Und weil ich natürlich ab und an auch mit Improvisationen arbeite oder gearbeitet habe.
Okay. Und gewisse Szenen waren gar nicht geplant und sie
doch,
sind
entstanden. Die Szenen waren schon geplant, aber das bedeutet, dass ich zum Beispiel mit Improvisationen reingehe. Die werden dann meistens im Schnitt wieder rausgenommen, aber es hilft eben, um in so eine totale Natürlichkeit reinzukommen und quasi sich nicht zu sehr nur auf den Text zu konzentrieren, sondern Ja, oder zum Beispiel diese Szenen auf dem Rummel. Wir haben halt mitten im Originalgeschehen gedreht. Das macht was ganz anderes. Und dafür braucht man aber, muss man eine andere Atmosphäre kreieren. Und was wir schon gemerkt haben, ist, dass es natürlich hilft, wenn wiederum alle eine sehr ähnliche Erfahrung haben, also von den erwachsenen Darstellern. Bei den Kindern sieht es, ist es natürlich anders, die sie eben mit reinbringen können, weil die Sprache sich nochmal verändert. Gerade wenn dann so kleine Sachen nochmal abgewandelt werden, wenn dann noch so kleine Sätze fallen, nochmal ein Spruch, den man irgendwo mal gehört hat oder kennt, ne? Das ist auch so ein Kollektivwissen, dass es natürlich auch im Osten eine andere Sprache gab oder kleine Anspielungen, die sehr individuell und authentisch machen. Und das war mir eben wichtig, dass es nicht so was Plakatives bekommt. Bei meinem nächsten Film ist es so, der entstand parallel, also dass die Anfrage dazu kam parallel. Das ist mehr oder weniger, ich sag immer, das ist das weibliche musikalische Gegenstück und dann ist aber auch erstmal Schluss mit Osten. Und da ist es aber so, es ist mir völlig egal. Das ist wieder komplett anders, weil da steht eben dieses sehr nah naturalistische gar nicht so sehr im Vordergrund, dass ich da noch niemals gesagt habe, hier dürfen nur Ostdeutsche mitspielen oder so. Also das passt eh nicht auf den Cast, aber genau. Also dieses Authentische war mir sehr wichtig bei den Kindern, die ja nun aber die Hauptrollen spielen, natürlich nicht.
Schwierig, ja. Ja. Aber ich finde es spannend, weil das, was du sagst, es ist ja so ein Gefühl, was transportiert wird. Und kann ja nur für mich sprechen, ich wurde so richtig reingesogen und hatte das Gefühl, es ist authentisch und es ist ehrlich und es ist so eine gewisse, ja, so ein Flashback zurück, weil gewisse Dinge gesagt werden, weil gewisse Emotionen transportiert werden, weil so eine gewisse, wie soll ich sagen, auch Unruhe und Verzweiflung und man, was ist richtig, was ist falsch. Und also das gelingt dem Film total gut. Und ich habe mir die Frage gestellt, als ich es dann zum Ende durchgeschaut habe, gab es für dich so eine Szene, die du besonders charakteristisch findest oder die dir besonders wichtig war, die besondere Emotionen bei dir ausgelöst hat, wo du sagst, das macht diesen Film so ganz besonders. Ich zum Beispiel fand immer, als der Kleine so seinen Schreikrampf bekommen hat, das ist so, da interpretiert jeder für sich was rein, aber man vermutet zu wissen, was du ausdrücken willst und was es bedeuten soll. Das war für mich so, ohne jetzt unseren Zuhörern und Zuhörern quasi schon den ganzen Plot zu erzählen, aber es war für mich so besonders. Gab es das für dich auch? Oder gibt es das für dich auch?
Also die Szene ist natürlich wahnsinnig besonders. Das ist übrigens eine, die so nicht geschrieben wurde. Das tatsächlich ist eine Improvisation im Sinne, dass wir die nachgeschoben haben, weil es wichtig war, also wir hatten, als wir diese Szene davor gedreht haben, dadurch, dass es eine Nachtszene war und es war Sommer, wir hatten keine Zeit mit dem Kind, lange mit dem Kind zu drehen. Es musste weg vom Set. Und ich dachte, das funktioniert nicht, dass wir den ganzen Film erzählen, wo Emotionen permanent unterdrückt werden, drüber weggegangen wird, wo man, also die Eltern, die unfähig sind, sich den Kindern anzunehmen und es eigentlich immer über eine Sprachlosigkeit geht und darum, dass man die Dinge ewig nicht ausspricht und die sich aufladen und aufladen und es überhaupt kein Ventil gibt, dachte ich, es muss irgendwann bei den Kindern oder bei eines der Kindern, vor allem bei Tobi, weil derjenige, der ist nun mal derjenige, der emotional stärker fühlt, der das mehr alles mitbekommt und auch ein Stück weit versucht, die Familie zu retten, das muss sich einmal entladen. Und dafür haben wir diese Szene gedreht in der Fabrik. Ich bin immer wieder dankbar dafür, dass wir die gedreht haben, weil ich glaube, dass der ganze Film nicht in Anführungsstrichen funktioniert hätte, weil es eben so wichtig ist, dass es sich einmal entlädt und man tatsächlich ein Stück weit dann so richtig versteht, auch körperlich versteht, was da eigentlich die ganze Zeit passiert. Weil natürlich ist die Dramaturgie so aufgebaut, dass das so kleine, kleine Nadelstiche sind, die so, wenn man sich die Szenen einzeln betrachtet, immer gar nicht so einen großen Ausschlag haben. Aber in dieser Gesamtheit, dieses Gefühl, glaube ich, zu haben, da wird so ein Kloß im Hals immer größer, den spürt man dann so richtig. Ja. Also wird dort eigentlich das erste Mal mal einmal ausgesprochen, was da eigentlich passiert.
Ja, und du hast ja auch gesagt, jetzt gerade eben und auch, glaube ich, in anderen Interviews oder so, natürlich hättest du es auch machen können, Fackelzüge, Neonazis, und man hätte sofort ganz plakativ gesehen, oh, scheiße, so. Aber es ist so ein subtiles Gefühl und das, finde ich, macht es irgendwie total stark. Ich würde einmal gern sozusagen den Bogen, sowohl der Film schlägt den Bogen, also auch wir jetzt hier, weil es endet im Jahr 2015 der Film, ja auch ein besonderes Jahr, das sich gerade in Ostdeutschland irgendwie eingeprägt hat. Und es ist ja etwas, was wir auch gerade schon sagten, dein Film schafft es, quasi die Probleme ernst zu nehmen, hinzuhören, einen Blick drauf zu werfen und wirklich dieses Ernst nehmen und zuhören. Ist das etwas in der aktuellen Debatte, was uns zunehmend fehlt, dass auch gerade Richtung jetzt Politik geschaut oder grundsätzlich auch Gesellschaft, dass die Themen zu wenig ernst genommen werden? Ist das ein Thema aus deiner Sicht?
Naja, also man könnte sich ja mal die Frage stellen, was wäre passiert oder was oder warum es wäre es vermeintlich erstmal leichter, wenn man eben nicht die Familie in den Fokus dieses Films gestellt hätte, sondern die Radikalisierung der Brüder, wenn sie erwachsen sind. Ich glaube, das, was halt leichter ist, ist, einen Abstand dazu zu gewinnen und erstmal zu sagen, das ist was anderes, das ist etwas Fremdes und damit habe ich nichts zu tun. Und was oftmals passiert ist, wenn sich die Menschen aber so diesen Film angucken oder sich mit der Geschichte auseinandersetzen, dass sie feststellen, ah ja, okay, so anders als wir sind die ja gar nicht. Ah, okay, also es ist ganz simpel. Ich meine, das ist keine große Kunst eigentlich zu erkennen, dass wenn man in einer strukturlosen Gegend aufwächst mit einer Familie, die auch destruktiv ist und die einem keine Sicherheit geben kann und wenn die Lehrer nicht da sind, die einem nicht irgendwie auffangen können und Freunde nicht da sind, die einen auffangen können oder es dann nur noch irgendwie Freunde sind, vermeintliche Freunde, dann wird wahrscheinlich jeder in gewisser Weise abrutschen und auf einen falschen Weg kommen. Vielleicht auch nicht, aber viele werden es tun. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, damit wird sich einfach zu wenig auseinandergesetzt, weil es einfacher ist, auch da wiederum auf die anderen zu schauen, sich davon zu distanzieren. Der Grund wird ja auch nach wie vor im Fremden gesucht, also im fremden Ostdeutschen, aber auch im fremden Ausländer. Ja. Also die, weiß ich nicht, zur letzten Bundestagswahl wurde sich, also weiß nicht, hat Kanzler Merz sich auch darauf konzentriert und in irgendeiner Rede gesagt, ja, das ist genau das, sie hätten eine Verantwortung den Ostdeutschen gegenüber, weil genau das ist es ja, was sie wollen, die Migrationsfrage irgendwie in den Griff zu bekommen, anstatt eben zu erkennen, dass das ja ein fehlgeleiteter Gedanke ist, dass natürlich vor allem in Gegenden in Sachsen, wo es einfach wo es eine Abwanderung gibt und keine Zuwanderung und das ist eigentlich auch ein großes Problem ist, die eigentlich ein bisschen mehr Zuwanderung bräuchten, um irgendwie strukturell zu überleben in Zukunft, dass das so ein Feindbild ist und ein Mythos, der aufrechterhalten wird, weil es eben einfacher ist, als sich auf sich selbst anzuschauen und auf sein Spiegelbild zu schauen, sich mit den inneren Problemen zu beschäftigen, was einfach viel komplexer ist, wofür man eben auch eine gute Aufarbeitung nötig wäre. Und natürlich, das fehlt total. Ich finde es interessant, weil der Film ist ja oder wird in wenigen Wochen ausgezeichnet für den Deutschen Friedensfilmpreis. Mhm. Und der wird unter anderem verliehen oder Schirmherr ist tatsächlich Markus Söder. Und ich mache mir natürlich die ganze Zeit Gedanken, wie ich diesen Raum nutzen werde, um da irgendwie in meinen 2 Minuten Redezeit dann natürlich genau irgendeinen kleinen Appell in diese Richtung zu schicken, weil ich dann auch einerseits denke, ja, ihr zeichnet ihr hier diesen Film aus mit dem Deutschen Friedenspreis, aber warum nehmt ihr euch nicht ein kleines bisschen davon und setzt es in eurer Politik um, weil das fehlt. Also mehr oder weniger, ich habe noch nicht einen Satz gehört, außer irgendwie von Heidi Reicheneck von den Linken und ihren Mitstreitern, dass es eben soziale Fragen sind, die ganz, ganz wichtig sind zu beleuchten. Das hat mir auch in der letzten Regierung gefehlt. Also ich fand auch da tatsächlich, wenn wir jetzt auch auf das Thema Ostquote kommen, habe ich mich gefragt, wo sind hier die Ostdeutschen? Wo sind die? Das sind so kleine vereinzelte Persönchen, die mal auftauchen. Aber natürlich ist es total wichtig, sie zu repräsentieren, nicht nur Ostdeutsche zu repräsentieren, sondern vielleicht auch viel mehr Menschen im Bundestag zu repräsentieren, die nicht Jura studiert haben, die vielleicht auch mal was Soziales studiert haben, die sich mit Menschen auskennen, die tatsächlich auch irgendeine gewisse Erfahrung mitbringen, was eine Vielfalt nun mal einer Gesellschaft ausmacht. Also das merkt man. Man merkt letztendlich eine sehr, sehr große Distanz zu den Problemen, die vor allem im Osten sehr groß sind, nicht nur im Osten, dort potenziert sich das Problem immer mehr. Ich meine, es ist mittlerweile auch ein gesamtdeutsches Problem. Die AfD ist auch im Westen stark. Aber ja, insofern Klar, ich weiß nicht mehr, was die Frage war.
Das zeigt ja nur,
wenig
emotionales Thema ist. Also zwei Punkte darauf. Zum einen hast du es auch schon mal gesagt und auch hier kommt es ja durch, der Film könnte natürlich überall spielen. Ne? Also dieses Erstarken von, also überall in der Form natürlich nicht, aber in der Grundthese, das Erstarken der rechten Kräfte ist ja sicherlich im Osten stärker, aber es ist halt auch ein gesamtdeutsches Phänomen, muss man sich, glaube ich, auch nichts vormachen. Und das Zweite, was du sagtest, das strukturelle Thema, auch damit spielt der Film ja so ein bisschen. Also das, ich weiß nicht, wie lange man auf die Bushaltestelle zeigt und kein Bus kommt. Das sind ja, es ist halt auch wieder nicht plakativ und auf die 12, sondern es ist so subtil. Aber es ist natürlich Bestandteil auch der aktuellen Realität, wo man sagt, naja, wenn es halt einfach strukturell nicht so läuft, dann ist gar nicht mehr so weit, dass Leute unzufrieden und demotiviert und frustriert sind. Also du hast mal gesagt, dass du den Film nicht gemacht hast, um den Osten zu erklären. Und deshalb wäre meine Frage, was erhoffst du dir jetzt? Also auch die Debatte darum. Und was ist sozusagen vielleicht auch die Rezeption, die du dir wünschst, dass Dinge anders gedacht werden, dass Dinge vielleicht auf gewisse Dinge anders geschaut wird? Was wäre so dein Zukunftsbild?
Naja, ich glaube halt erstmal so im Grunde, was ich mir wünsche oder was es, glaube ich, fehlt, ist, dass wir uns nach wie vor viel mehr die Geschichten erzählen, die gegenseitig die Geschichten erzählen und unsere Erfahrungen erzählen. Und ich glaube, das ist da das, was ich anfangs gesagt habe. Ich glaube, da gibt es bei jedem so einen kleinen Kanon an Floskeln, die so jeder kennt. Ah ja, der Osten, ah ja, 89, ah ja, die Treuhand. Aber was es wirklich bedeutet für ein Menschenleben, glaube ich, können sich nach wie vor sehr wenige vorstellen. Und ich glaube, dass es halt wichtig ist, da so von diesem Gedanken ein Stück weit eben wegzukommen, immer sich nur auf so ein Zusammenwachsen zu konzentrieren und auf so eine Gleichmachung, sondern auch zu erkennen, okay, die Probleme der Gegenwart sind eine Folge oder resultieren aus Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, aus eben der Transformationserfahrung der Ostdeutschen, die man sich anschauen muss, die man viel stärker benennen muss und daraus dann seine Schlüsse ziehen muss, also politisch. Es geht ja nicht nur für die Politik, aber da im ersten, also da auf jeden Fall. Und letztendlich denke ich ja so, ich bin keine Politikerin und ich will auch, das ist, glaube ich, mir auch wichtig, dass ich bin Geschichtenerzählerin und Filmemacherin und deswegen kann ich gar nicht sagen, ja, mein Film und was ich wirklich gar nicht mag, sind Filme, die versuchen, irgendwas ganz doll zu wollen und die einem vorgeben, was man zu denken hat. Deswegen sage ich auch mal, ich finde es schön, da eine Zustandsbeschreibung zu erzählen. Und natürlich kann ich genauso verstehen, wenn jemand aus dem Film kommt und sagt, das sehe ich nicht so. Ich finde, ich bin mit dieser Erklärung, jetzt sage ich selber schon, bin mit der Entwicklung der Protagonisten oder des Protagonisten nicht einverstanden. Das kann ich total verstehen. Und dafür ist dieser Film auch da. Ich finde auch richtig, dass man nicht aus dem Film geht und sagt, ah ja, der arme Tobi, jetzt habe ich Mitleid mit jedem Rechtsradikalen. Ja, okay, das ist dann alles nicht so schlimm. Überhaupt nicht, sondern natürlich muss man die Taten verurteilen. Auf jeden Fall. Und es ist nur eine mögliche Form eines Weges. Es gibt genug Beispiele von Menschen, die einen anderen Weg genommen haben. Aber es gibt eben, und das fand ich interessant tatsächlich an der Kinotour, genug Beispiele auch von denjenigen in Cottbus, saß eine Zuschauerin, die meinte, ja, mein Bruder hat eigentlich genau die gleiche Karriere gemacht als Nazi, bis er dann berufsmäßig gezwungen wurde, in den Westen zu gehen. Und jetzt ist er links und er führt ein komplett anderes Leben. Und ich glaube, das ist manchmal auch nicht bewusst, dass dieses Links-Rechts-Sein auch ein Stück weit im Osten, ja, wie so eine Art Subkultur auch funktioniert, bis zu einem gewissen Alter.
Ja.
Ja, man schaut halt, das ist auch ein Zufall. Das kann auch manchmal ein Zufall sein, wo man landet, je nachdem, auf wen man eben trifft, der einen mitzieht, der einen begeistert, der einem, weiß ich nicht, ein Gefühl gibt von Hoffnung, von Zukunft. Und das ist halt wichtig. Das ist halt, ich glaube, das ist vielen nicht bewusst und vielleicht auch da wieder in die Politik gerichtet, sich auch mit der Jugend auseinanderzusetzen. Auch die kommt natürlich viel zu kurz, nicht nur der Osten, sondern auch Kinder und Jugendliche. Bildung, Kulturförderung, es ist wahnsinnig wichtig, gerade da, wo sehr, sehr wenig Angebote sind.
Ja, absolut. Und ich meine, und das zeigt der Film ja auch, es ist ja eher ein zufälliges auch Reinstolpern in eine neue Einheit, die den Jungs Halt gibt und so ein Ersatz der Familie, die eben, wir hatten es vorhin ganz kurz, der Vater verliert den Job, die Mutter ist irgendwie nachts nicht da. Also das ist ja, man sucht sich ja so seine Kreise und von daher kann ich da voll zustimmen. Liebe Konstanze, bevor wir auf die drei Abschlussfragen kommen, eine letzte Frage. Glaubst du, dass Markus Söder sich den Film anschauen wird? Und wenn ja, ob er ihn versteht?
Ich glaube nicht, dass er sich den anschauen wird. Und ich glaube, dass er wahrscheinlich so jemand ist, der ziemlich schnell den Laptop-Deckel zuklappt und sagt, ist mir zu langweilig. Nee, glaube ich nicht. Ich muss sagen, ich war schon froh darüber. Ich habe eine SMS bekommen von Lukas, der mir geschrieben hat, dass eine Freundin von ihm in Dresden saß im Kino und hinter ihr saß der Kretschmer und hat sich den Film angeschaut. Das fand ich schon toll.
Ja.
Okay, ja, immerhin hat es geschafft, in der Faust zu sitzen. Aber ja, gut. Ja. Nee, ich glaub's nicht.
Wir sind gespannt. Zum Abschluss gibt's die drei Schlussfragen. Ostquote, ja oder nein?
Ich würde sagen, ja, weil, und die Frage ist ja, wie hoch muss die Quote sein? Heißt ja nicht, dass die 50-50 sein muss. Aber ich glaube, es geht so ein bisschen, gelten dieselben Argumente wie bei der Frauenquote, diese ewige Debatte, nein, man darf das nicht vorschreiben und so weiter. Ich glaube, es ist wichtig, um was anzuschieben. Ob die ewig gehalten werden muss, keine Ahnung. Aber letztendlich ist es das, was man in den letzten 35 Jahren gesehen hat. Es gab einen großen Elitenaustausch, es gab einen großen Austausch an den Machtpositionen und was einfach passiert ist, dass sie sich selber weiter fortpflanzen. Und das ist etwas, was ich auch mal wichtig finde zu sagen, ich will das überhaupt nicht verurteilen, weil ich kann es genauso verstehen. Ich dock ja auch mit Menschen an, die eine ähnliche Biografie haben wie ich oder ähnliche Interessen oder eine ähnliche Sprache sprechen oder. Und so ähnlich funktioniert das hier auch seit 35 Jahren. Und insofern denke ich, ich glaube, es ist gut, tatsächlich, um das Rad etwas zu beschleunigen, eine Ostquote einzuführen. Ich wüsste auch nicht, warum sie schlecht sein sollte. Es ist ja nicht so, dass es keine Ostdeutschen gibt, die gut ausgebildet sind. Das trifft nun wirklich hier auch nicht mehr zu.
Gut. Sehr gut. Vielen Dank für das klare Ja. Zweite Frage. Was sind ostdeutsche Dinge, Produkte, Eigenschaften, Werte, von denen es gut ist, dass wir sie heute und hier haben? Oder wo glaubst du, das täte uns ganz gut, wenn wir davon eine Schippe mehr mit hier hätten?
Also ich glaube, was tatsächlich so ein bisschen ostdeutsch ist, ist vielleicht auch klischiert, aber ich glaube, ein Stück weit Inhalt vor Konsum. Und das ist, was ich schon sagen würde, dass mir das so ein bisschen dass das so ein bisschen in mein Gen verankert wurde oder dass meine Mutter da auch sehr stark drauf geachtet hat, dass es wichtig ist, sich mit Inhalten zu beschäftigen, dass Kultur und Bücherlesen befriedigender sind, als sich irgendwas neu zu kaufen. Und das ist, glaube ich, schon was Ostdeutsches. Kommt natürlich kommt es auch daher, dass viele Ostdeutsche den Zugang zum Konsum nicht hatten, aber den gibt's jetzt nun auch schon seit fast 40 Jahren. Aber ich glaube, es ist was sich trotzdem noch fortpflanzt. Und das würde ich mir noch mehr wünschen.
Ja, schön. Verankert
in unserer Gesellschaft.
Sehr gut. Und dritte und letzte Frage. Wen wünschst du dir in diesem Podcast?
Ja, da habe ich jetzt versucht, schon am Anfang darüber nachzudenken. Wen wünsche ich mir in dem Podcast? Ich weiß jetzt natürlich nicht konkret sehr genau, wer alles in deinem Podcast ist. Ich habe mal rübergeschaut, aber wen wünsche ich mir in deinem Podcast? Mein erster Gedanke war vielleicht jemand, der nicht aus dem Osten kommt. Vielleicht Markus Söder wünsche ich mir in deinem Podcast.
Oh, wow. Gut, eine Fleischsemmel. Ja, packe ich mal auf die Liste. Aber Spaß beiseite, warum? Warum würdest du, also tatsächlich habe ich es ja auch geöffnet vor ein paar Folgen, weil ich gesagt habe, es müssen nicht nur Ostdeutsche per se sein, sondern es sollen Menschen sein, die zu dem Thema was zu sagen haben. Warum glaubst du, könnte er spannend sein?
Na, ich finde es, also der steht jetzt natürlich als Symbol für, es könnte auch irgendjemand aus der CDU, CSU sein, aber ich glaube, wäre ganz gut, jemanden genau mit diesen Fragen und Themen zu konfrontieren. Vielleicht auch muss er sich vorher den Film anschauen.
Okay, wir verbinden das.
Und dann noch ein paar Bücher lesen. Ja, ansonsten Ansonsten, es gibt viele Ostdeutsche, die ich sehr spannend finde.
Ja, dann würde ich sagen, lass dich überraschen, wer in den nächsten Folgen kommt. Markus Söder kommt auf die Liste. Wenn ich ihn anschreibe, verweise ich auf diese Folge 29 und auf deinen Hinweis. Liebe Constanze, vielen Dank für diese Folge. Ich fand es wirklich sehr schön, weil es einfach total spannend ist, wenn man so einen Film sieht oder ein Buch liest und was auch immer, Buchautorinnen, Autoren hatte ich auch schon, dann die Person dahinter kennenzulernen. Und danke für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und natürlich jetzt der Appell an alle, schaut euch den Film an, es lohnt sich wirklich und vielleicht haben wir dem einen oder der anderen ein bisschen Inspiration gegeben. Vielen Dank und ich bin sehr gespannt auf deine 2 Minuten Dankesrede, die du dann halten wirst. Da wäre ich ganz besonders hin. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Danke dir.
Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.